Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmsuppe, der Foto- und Videopodcast mit Ralf und Felix.
Ja, hi. Oh.
Hi, wie war's? Erzähl. Was du heute Podcast? Genau.
Ja, gut, netter Typ. Ich kenne ihn ja auch schon irgendwie gefühlt länger, weil ich schon viele seiner Folgen gehört habe. Und er ist wirklich im Podcast genauso wie im echten Leben, würde ich sagen. Wir hatten vorher ein bisschen gequatscht und die Folge vorbesprochen. Und auch schon über Instagram so ein bisschen geschrieben. Und ja, er ist genau wie im Podcast sehr sympathisch.
Ja, cool. Über was habt ihr gesprochen? Was waren so die Themen?
Ja, hauptsächlich ging es um Stock. Ne? Also er hatte noch nie einen Gast zum Thema Stock. Und ja, ich habe so mal grob umrissen, was ich eigentlich mache, wie Stockgeschäft funktioniert, worauf man achten sollte und so weiter. Ein bisschen zum Werdegang und ja, jetzt aber auch nicht super tiefgehend. Also das schaffst du in der Stunde, obwohl wir jetzt eine Stunde hatten. Aber ja, wenn du im Prinzip bei Null dann anfängst und erstmal das Geschäft so ein bisschen erklärst. Ja, klar. Dann habe ich natürlich noch den Filmsuppe-Podcast in den höchsten Tönen gelobt zum Schluss.
Ja, sehr gut.
Mal schauen, vielleicht gewinnen wir ja noch ein, zwei Hörer dazu.
Das wäre natürlich sehr cool, ja.
Ja. Ja. Er macht halt viel mit anderen Gästen. Ich weiß nicht, ob du den Podcast schon mal gehört hast.
Ich weiß nicht, hast du mir mal einen Link davon geschickt?
Ich habe dir auf jeden Fall mal davon erzählt, weil das eigentlich der ist, den ich so am regelmäßigsten höre. Am spannendsten finde ich halt tatsächlich, wenn er andere Fotografen zu Gast hat. Ja. Er macht ab und zu dann auch einfach so reflektierende Aussagen zum Thema Fotografie und so weiter. Aber spannend finde ich vor allen Dingen halt, wenn er Gäste da hat aus jeder Branche, Hochzeitsfotografie oder Porträt oder wenn einer jetzt super viele Instagram-Follower hat oder die Film-Dudes waren zum Beispiel da, die so Videografie-Podcasts selber machen. Mhm. Ja, einige andere Podcaster hat er eingeladen. Nee, ist schon interessant, weil du dann halt auch mal erfährst, wie sind sie dazu gekommen, was machen sie heute, wie bilden sie so ihr Geschäft so ein bisschen ab, wie gewinnen sie Kunden, also da wird da oft auch konkret.
Ja, cool, interessant. Ja, musst mir auf jeden Fall nochmal den Link schicken. Ich meine, deine Folge höre ich sowieso, aber dann kann ich mir vielleicht mal davor irgendwas was anhören.
Wobei du meine Folge wahrscheinlich dir sparen kannst, weil du das sowieso schon alles weißt, was ich da erzähle, aber kannst sie natürlich trotzdem gerne anhören.
Na klar.
Ja, dann erzähl du mal. Du warst ja gestern auf einem Workshop in Bonn, richtig? Oder in Köln?
Genau. In Bonn war es. Ja, genau, Bonn. Bei einem Fotografen, der eben in Bonn sein Studio hat, Porträtfotograf. Und das Thema war Naturlicht, also der Titel war Naturlichtmeister Schwarz-Weiß. Genau, und das war auch das Thema des Workshops, eben mit natürlichem Licht und in Schwarz-Weiß zu fotografieren und wirklich ohne alles, weil du weißt ja, ich habe immer mit Blitz fotografiert, mit mehreren Blitzen, mit Studio-Hintergrund und Reflektor und was weiß ich was alles. Ja, also immer möglichst viel Technik reingeklatscht und das war echt ein cooler Workshop, um nochmal so einfach zu sehen und zu erkennen, mit wie wenig Mitteln man doch so viel machen kann, wenn man halt das Licht richtig lesen kann. Also wenn du halt weißt, okay, alles klar, ich habe hier ein großes Fenster, das fungiert ja im Prinzip oder ist ja nichts anderes als eine große Softbox, wenn du einen Vorhang davor machst, der das ganze Licht ein bisschen diffust. Und das war so das Thema. Und es war einfach total schön, es hat richtig Spaß gemacht, war auch anstrengend, klar. Also wir haben um 11 ging es los bis 18 Uhr und wir haben ich würde sagen ab 12, halb eins eigentlich durchgehend fotografiert.
Ja. Und mit einem Modell dann auch oder was habt ihr fotografiert?
Ja, also mit einem Modell und einer Visagistin, also die hat die eben geschminkt. Genau, und ja, das war halt auch mal spannend, mit jemandem zu arbeiten, der sich vor der Kamera auskennt, weil ich das ja immer gewohnt bin, dass ich eigentlich das meiste anleiten muss. Und das war halt nochmal was ganz anderes, weil ich halt einfach mich wirklich nur ums Licht kümmern musste und meine Kamerasettings und den Rest hat im Prinzip sie gemacht. Ja. Und ja, hat echt Spaß gemacht. Auch mit den anderen Fotografen. Also es war ein relativ kleiner Kurs, es war mir aber auch wichtig. Es waren 4 Teilnehmer plus der Fotograf, der das veranstaltet hat, Model und Visagistin. Und auch so im Austausch mit den anderen Fotografen, was für Ideen die dann gekommen sind und was die sozusagen aus dem Set dann gemacht haben, das war, ja, war beeindruckend. Hat auf jeden Fall nochmal mir neue Inspiration verliehen, sage ich jetzt mal. Ja.
Was haben die anderen so für einen Hintergrund gehabt, die jetzt auch den Workshop besucht haben?
Es waren tatsächlich alle Hobbyisten, sage ich jetzt mal. Also alles Hobbyfotografen, teilweise besser ausgestattet als ich. Also der eine kam mit einer Canon R5 an und auch 85mm Objektiv. Also halt, ja, also wir haben dann mal Witze gemacht, wenn der Tisch umkippen würde, auf dem die ganzen Kameras drauf waren, wie viel Geld dann einfach kaputt gegangen wäre. Ja, wie das halt so ist im Fotografiebereich, es ist halt alles immer ja, sehr teuer. Und natürlich will jeder immer möglichst viel Equipment haben. Also ich merke schon, das sind wir beide nicht die Einzigen, sondern das ist erstreckt sich so durch die Bank. Ja, aber es waren wirklich, war echt eine coole Runde und hat richtig Spaß gemacht. Und auch er, der Fotograf, der das veranstaltet hat, hat eine schöne Linie zwischen, ja, wie soll ich das sagen, zwischen Tipps und Inspiration geben, aber auch viel selber machen und selber ausprobieren lassen gefunden. Das fand ich ganz cool, weil ich mag das halt nicht, wenn das so lehrerhaft ist, so, und ja, du musst jetzt das so machen nur so funktioniert das richtig, sondern er hat halt dann geguckt, ja, okay, hier, schau mal, ich würde zum Beispiel den Bildausschnitt anders wählen oder würde es anders croppen, aber letztendlich ist das eine freie Entscheidung und so. Oder guck mal hier, mit dem Licht kannst du halt das und das machen, hat dann Vorschläge präsentiert. Er hat dann auch öfter angefangen, also wir hatten dann immer so eine Runde gebildet. Und jeder durfte halt, solange er halt gebraucht hat, mal in einem Raum fotografieren und danach halt auch nochmal nachfotografieren sozusagen, wenn alle mal dran waren, wenn er irgendwie noch Ideen hatte. Und dann sind wir in den nächsten Raum gegangen. Genau, und die Visagistin hat sich dann immer um das Model gekümmert, dass die immer perfekt aussieht und das Outfit dann gewählt und so. Und ja, es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
Und Zimmer heißt, das war dann eine Privatwohnung oder dem sein Studio ist ein Altbau? Oder?
Genau, ja, also es ist eine Altbauwohnung in Bonn, eben die zum Studio, also das Erdgeschoss wurde komplett zum Studio umfunktioniert. Und das war halt natürlich eine super Location, weil der hat zum Beispiel an einer Wand war Raufasertapete und die hat er komplett runtergerissen. Und dadurch hattest du so eine Textur in der Wand. Und das war halt auch ein Set, der Raum an sich war ein bisschen dunkler, der hatte nur ein Fenster. Und eben mit dieser Textur und dem wenigeren Licht war das halt für mich optimal, weil ich habe zum Beispiel am Anfang gemerkt, der erste Raum war super hell, weißer Hintergrund und eine ganze Fensterfront und da habe ich gemerkt, okay, das ist nicht so meine Richtung, also so alles hell und alles, ja, und dann in dem zweiten Raum mit mehr Schatten, da bin ich dann sozusagen auf meine Kosten gekommen.
Das hat mir da haben sie dich dann nicht mehr rausbekommen aus dem Raum.
Genau, ja. Ja, und dann hatte der auch, also genau, es war eben eine Altbauwohnung, die er zum Studio umfunktioniert hat, beziehungsweise die untere Etage. Und es war auch relativ minimalistisch eingerichtet, also wirklich nur das Nötigste. Und dann halt an jedem Fenster drei verschiedene Vorhänge. Also, dass du halt, je nachdem wie bei der Softbox auch, passt du deine Diffusion an, hatte der halt dann einfach Vorhänge, die dann eben das Licht entschärft haben. Genau, und das war so das Setting. Dann hatte der noch, das war ganz cool, da war so eine Küche, und eben, also eine Küche und dahinter ein Raum. Und zwischen Küche und diesem Raum war so eine alte Glastür, also so eine Holztür, mit Glasfenstern praktisch. Und dann haben wir da auch mit dieser Glastür eben gespielt und mit der Reflexion. Ja, das war ein cooles Setting. Ja, ich kam noch nicht dazu, die Bilder zu bearbeiten, aber ich bin schon ganz heiß drauf.
Ja, klingt auf jeden Fall gut. So als ketzerischen Spruch ist mir direkt am Anfang eingefallen, wenn ich schwarz-weiß dann mache und dann noch komplett ohne Hilfsmittel, da brauchst du eigentlich nur draufdrücken, da kann man ja gar nichts falsch machen.
Genau, also, ja, ich habe schon gemerkt, also und jetzt auch, wie ich meine Fotos nochmal durchgeschaut habe, habe ich schon gemerkt, dass man schon einiges falsch machen kann. Okay. Also gerade was das Licht angeht, weil wobei das ist auch, was heißt falsch? Also wann ist ein Foto falsch? Ja, aber ich mag das halt, wenn ein Foto mehr Tiefe hat, durch eben Kontraste, durch Schatten. Und aber letztendlich, ja, wie soll ich das sagen? Wirklich falsch, gebe ich dir recht, kannst du nicht so viel machen. Und klar, also das Model war top drauf, sah super aus vor der Kamera, wusste genau, was sie tut. Und ja, da ist es natürlich dann als Fotograf wesentlich leichter. Ja.
Ja. Nee, die Fenster waren auch ein bisschen unterschiedlich, weil das finde ich schwer, wenn du in der Wohnung halt fotografierst und du hast jetzt dann einmal pralle Sonne zum Beispiel oder auf der anderen Seite ist Nordausrichtung, ist natürlich dann einfacher, hast aber auch viel dunklere Räume. Das war kein Problem. Also hast halt durch die Diffusion von den Vorhängen konntest du dann einfach, wenn jetzt direkt eine Sonneneinstrahlung hast, hast du dann einfach einen stärkeren Vorhang davor gezogen. Oder wie habt ihr das gemacht?
Genau, also es war so, dass, ich müsste jetzt lügen, aber ich denke mal, die Vorderseite, also die Alp, das war halt das komplette Erdgeschoss. Und ich würde sagen, die eine Seite war Richtung Westen ausgelegt. Da waren zwei große Räume mit jeweils riesigen Fenstern. Und dann wird die andere Seite logischerweise Richtung Osten ausgelegt sein. Nehme ich mal an. Ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster. Und es war schon so, dass es eigentlich nie direkte Sonneneinstrahlung, zum Schluss hin gab es direkte Sonneneinstrahlung Richtung Westen, klar, logischerweise, weil die Sonne tiefer stand. Es war aber jetzt auch nicht so dramatisch, weil davor auch ein großer Baum war, der an der einen Seite so ein bisschen Licht geschluckt hat und auf der anderen Seite, es war halt auch eine Straße davor und Gebäude und so weiter und so fort. Ja. Also du hattest nie so richtig krasse Sonneneinstrahlung, aber selbst wenn, hättest du eben mit den Vorhängen das entschärfen können.
Und wie hast du jetzt das Modell gestellt, am ehesten, sag ich mal, frontal oder seitlich ans Fenster oder dass du jetzt mit dem Rücken zum Fenster standst und auf das Modell draufgehalten hast, sag ich mal, dass sie jetzt komplett das Fensterlicht kriegt oder hast du sie eher seitlich? Habt ihr wahrscheinlich alles gemacht? Was hat dir am besten gefallen?
Mir hat seitlich besser gefallen, weil eben, wie gesagt, mit Licht und Schatten, wie die eben frontal, also sie mit dem Gesicht zum Fenster stand, da war dann meistens halt alles ausgeleuchtet. Also ich habe sie meistens so ähnlich wie bei einem, wenn du mit einem Keylight arbeitest, auch so ungefähr 45 Grad zum Fenster positioniert, dass du halt so ein bisschen Rembrandt-Lighting hast. Mhm. Also das habe ich in einem dunkleren Raum gemacht, in einem helleren Raum habe ich sie praktisch ja so ein bisschen seitlicher fotografiert, dass eben genau mehr Licht von der Seite kam als von vorne. Ja. Um eben so ein bisschen Dynamik reinzubringen. Ja, aber mir ist aufgefallen, ich habe mit dem Sigma 1835 auf 35 fotografiert, was ja dann umgerechnet bei mir ungefähr einem 50er entspricht. Und das verwirrt mich auch immer so ein bisschen. Die Brennweite hat ja nichts mit dem Bildausschnitt zu tun. Also ich habe zwar einen 50er Bildausschnitt, aber es ist trotzdem 35 mm Objektiv. Und das habe ich gemerkt, wie ich näher rangegangen bin, weil da gab es dann schon leichte Verzerrungen im Gesicht. Also das Gesicht wurde nicht mehr so, ich sag mal, natürlich dargestellt, sondern eben ein bisschen verzerrt. Ja, da muss ich noch ein bisschen üben. Also ganz weitwinklig, oder was heißt ganz weitwinklig, aber so ein bisschen ins Weitwinkligere, da muss ich dann einfach mehr Szenerie mit reinnehmen, dass das Ganze gut dargestellt wird. Ich meine, du machst ja meistens deine Bilder mit 35, oder?
Genau, also so ab 28, finde ich, fängt es an, ein bisschen schwieriger zu werden. Da musst du ein bisschen mehr aufpassen. Ich finde 35 eigentlich immer noch, klar, wenn du jemanden jetzt von unten in die Nase rein fotografierst und gehst ganz nah ran, dann hast du eine riesen Nase, auch beim 35 mm, aber sag im normalen Armlängenabstand oder Meterabstand, sowas, dann passt das meistens eigentlich mit der Proportion. Wenn jetzt, ich mag das sogar, wenn jemand hatte ich ja auch bei dem letzten Shooting hier mit Laura, habe ich sie so ein bisschen von unten fotografiert, dann wirkt sie ja etwas dominanter, ja, etwas mächtiger, sage ich mal. Und wenn dann das Kinn auch noch ein bisschen markanter ist und so, das unterstreicht das dann noch ein bisschen. Mhm. Wenn man jemanden jetzt sehr selbstbewusst darstellen will oder so, dann unterstreicht das 35 oder das Weitwinklige das dann auch, finde ich, noch ein bisschen. Mhm. Ohne dass jetzt direkt man denkt, oh, um Gottes Willen, die hat so komische Proportionen. Aber wenn du dann so Richtung 24 oder 20 mm gehst, da ist es dann schon, da muss man halt eher aufpassen. Ne?
Ja, ja. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass ich eigentlich eher von unten fotografiere. Tatsächlich. Also so Augenhöhe, also maximal Augenhöhe, sage ich mal. Ich fotografiere eigentlich weniger von oben, während die anderen schon auch, ja, ich würde jetzt sagen, nicht pauschal, aber die meisten schon eher so ein bisschen über Augenhöhe fotografiert haben.
Da muss man den Zuhörern jetzt vielleicht sagen, dass Felix nur 1,50 Meter groß ist.
Ja, genau. Das ist natürlich einfacher. Nee. Aber einer war dabei, der war tatsächlich ein bisschen kleiner, der hat dann die Leiter einfach benutzt. Aber es geht ja auch. Ja. Also man hat ja immer irgendwelche Hilfsmittel.
Ja. Ist halt, wenn du jemanden verletzlich darstellen willst oder so ein bisschen zierlich und süß, sage ich mal in Anführungszeichen, dann würde ich auch eher etwas höher gehen. Hängt halt immer so ein bisschen davon ab, was man mit dem Bild auch aussagen will.
Ja.
Aber ich mag es auch eher so leicht von unten. Ich sage dem Modell dann aber auch, sie soll auch ein klein bisschen den Kopf nach unten machen, dass ich nicht so in die Nase rein fotografiere.
Ja, genau. Ja.
Die fühlen sich zwar dann oft so ein bisschen komisch oder denken, das sieht komisch aus, aber dann zeige ich ihnen relativ schnell meistens so das erste Bild. Ja. Und dann sind sie dann auch ganz happy mit dem Ergebnis und dann machen sie es auch lieber.
Ja,
klingt gut. Ist halt immer eine Inspiration. Ja. Andere Leute kennenlernen, andere Fotografen, andere Locations.
Genau, ja. Ja. Ja, und auch einfach, also das habe ich am meisten, glaube ich, mitgenommen, mal so diese ganze, ich sag jetzt mal, überflüssige Technik rauszunehmen. Gerade im Porträt geht es ja eigentlich mehr um den Menschen vor der Kamera und weniger um fancy Licht und was weiß ich, cooles Setting und so weiter und so fort. Ja. Oder das ist eine Herangehensweise, sage ich jetzt
mal. Ist halt cool, finde ich, wenn man weiß, was man macht, dass man das im Prinzip vorher schon stehen hat. Das habe ich auch gerne bei meinen Fotoshootings. Mhm. Früher war ja meine Frau immer dabei, aber heute ist sie auch oft dann noch, zum Beispiel noch kurz dabei. Und dann sage ich, ah komm, ich stelle mit dir schon mal das Licht ein. Oder dann habe ich schon mal so ein, zwei Settings aufgebaut, wo ich mit ihr das Licht dann einstelle, dass ich mit dem Modell dann gar nicht mehr am Licht arbeiten muss, sondern da ist man dann entspannt am Quatschen und muss aber nicht noch sagen, ah, ich muss jetzt hier noch das und das und so ein bisschen nachjustieren, dass man das im Prinzip schon stehen hat. Ne? Kannst ja auf Blitzlicht oder natürliches Licht, ist ja egal, was, wie du fotografierst, ne? Dass man schon weiß, okay, so in dem Bereich bin ich eigentlich ganz happy und dann kannst du dich so voll aufs Modell einlassen.
Ja, genau. Und das habe ich halt auch gemerkt, dass ich das in den letzten Shootings, also es wird besser logischerweise mit der Erfahrung, aber dass ich das auch am Anfang ziemlich oft gemacht habe, dass ich dann, wenn mir ein Bild nicht gefallen hat, eher am Licht was geändert habe, als jetzt zum Beispiel irgendwie, ja, ich sag mal, irgendwie eine andere Pose probiert oder dem Menschen vor der Kamera einfach versucht habe, ein besseres Gefühl zu geben oder die vielleicht den Stress rauszunehmen oder die Anspannung.
Ja, ich denke, jedes Shooting ist halt cool. Jedes Shooting bringt einen irgendwie weiter. Man lernt ja auch immer andere Leute kennen. Es gibt ja auch nicht das Modell. Es gibt jetzt auch nicht das professionelle Modell. Du hast jetzt wieder eins kennengelernt, die so agiert. Genau. Aber es gibt auch viele andere, die machen das auch hauptberuflich oder so und sind trotzdem nicht so einfach vor der Kamera. Also es gibt so viele Arten von Leuten. Ne? Das ist halt, meine Devise ist halt immer super nett sein zu den Leuten. Mhm. Man viel netter ist und selbst wenn ich am Anfang denke, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wenn ich denke, oh Gott, was kommt denn da jetzt für ein Modell, dass ich trotzdem immer sage, oh geil, schöne Bilder und so direkt am Anfang so eine Euphorie irgendwie verbreite, obwohl ich selber gar nicht zufrieden bin. Ne? Wenn ich dann denke, oh, das sieht überhaupt nicht gut aus und so weiter. Ich sage aber immer, oh cool, tolle Pose und so weiter, damit dieses Modell, was ich eigentlich gar nicht so gut finde, sich aber wohlfühlt und dann merkt man auch so nach 20, 25 Minuten entspannen die sich und dann werden die Bilder wirklich gut. Mhm. Finde ich aber einen viel besseren Weg, als zu sagen, ah, das hier sieht scheiße aus und kannst du mal irgendwas anderes machen, das sieht so doof aus und so weiter. Mhm. Da verunsichert man die Leute halt immer. Ist viel besser, ihnen immer nur positives Feedback zu geben. Und dann siehst du so, wie sie sich, je nachdem, wie oft sie das schon gemacht haben, total schnell entspannen. Dann wirklich gute Bilder bei rauskommen.
Ja, genau, das hat der Fotograf auch gesagt, weil es ging auch eben darum, mit der Person vor der Kamera zu arbeiten, halt auch immer positives Feedback geben und immer positiv formulieren, auch zum Beispiel, zum Beispiel mit einem Arm gebracht, also das Bild sieht mega aus, aber wenn du den Arm runternimmst, oder das Bild sieht super aus, wenn du den Arm runternimmst, ist perfekt oder sowas, sowas anstatt zu sagen, nimm mal den Arm runter, der sieht scheiße aus.
Mhm. Ja, klar, logisch. Wie hältst du denn deinen Arm?
Ja, genau.
Viele haben tatsächlich Probleme mit den Händen, mit den Armen, wohin damit und so weiter. Mhm. Ich sage dann auch oft zum Beispiel, wenn sie an der Wand stehen, lehn dich einfach mal gegen deine Hände, dass man die so hinterm Rücken verschränkt. Das ist, finde ich, eine sehr entspannte Haltung. Die Füße so ein bisschen weg von der Wand, dass man ganz locker steht und dann die Hände einfach mal nach hinten und dann einfach ganz relaxed da stehen. Dann kann man schon mal Hände und Arme vergessen. Und nachher merken die das auch gar nicht mehr so.
Ja, ja.
Ist natürlich jetzt auch noch was anderes, wenn du jetzt ein Business-Porträt zum Beispiel machst, sage ich mal, für einen Geschäftsführer oder für eine Firma, die jetzt irgendwas haben wollen. Oder jetzt für mich dann für einen Stock, wenn ich dann wirklich diese ganz authentischen Bilder machen will, was natürlich nicht immer klappt, aber dass die Leute wirklich so aussehen, als hätten, würden sie genau das gerade machen, was ich von ihnen will. Dass man nicht irgendwie zweifelt, ist das jetzt ein gestelltes Foto.
Ja, stimmt, klar, das muss natürlich auch passen. Dann musst du die aber doch schon eigentlich sehr viel anleiten, oder? Oder wie ist das?
Kommt drauf an, das ist wirklich von Modell zu Modell extrem unterschiedlich. Ich mache ja zum Beispiel viele Bilder, wo die Leute ein Handy in der Hand halten und dann sage ich einfach, ach, check mal gerade deine WhatsApps, kannst ruhig beantworten und so weiter. Weil dann vergessen die gerade, dass sie fotografiert werden und dann sind genau die Bilder, die ich eigentlich haben will.
Ja, klar.
Dieses Agieren so als ob, aber genau das können sie dann in dem Moment auch machen.
Dann ist es eigentlich gar nicht gestellt.
Dann ist es auch nicht gestellt, aber dann habe ich genau das, was ich haben will. Mhm. Nur wenn sie jetzt irgendwie nur blöde Nachrichten haben, dann sage ich natürlich, jetzt stell dir mal vor, du hättest was Nettes bekommen. So Sprüche kommen dann von mir, schöne Nachricht, sage ich dann schon mal. Dann wissen die aber auch direkt, sie sollen mal ein bisschen positiver gucken, wenn es irgendwie zu ernst ist. Ja.
Aber du arbeitest doch auch mit vielen Modellen schon lange zusammen, oder?
Ja.
Dann ist es ja auch so eine Art, also dann groovt man sich so aufeinander ein, oder? Also könnte ich mir das vorstellen.
Das ist aber auch ein Problem, weil ich viele schon so lange kenne und meine Shootings sind ja in der Regel 4 Stunden. Mhm. Ich weiß, dass ich mit Modellen, mit denen ich jetzt, sage ich mal, 10 Jahre schon zusammenarbeite, mit denen läuft das super, aber die ersten 2 Stunden sind wir nur am Quatschen, wenn wir uns länger nicht mehr gesehen haben und dann kommen überhaupt keine Bilder mehr rum. Aber meistens erreichen wir dann in 1,5 Stunden das, was wir normalerweise mit jemandem, den ich noch nicht kenne, in 4 Stunden schaffen. Aber das ist immer so ein bisschen die Gefahr, irgendwann sage ich dann auch mal was. Das ist halt immer so doof, wenn man sich schon so gut kennt und quasi auch befreundet ist, aber ich es natürlich trotzdem bezahle.
Ja, klar. Da
tickt bei mir irgendwie die Uhr, aber ich finde es auch schön, das mal zu vergessen und einfach nur zu quatschen. Und
aber du könntest doch dann zum Beispiel super so nebenbei Porträts machen oder sowas.
Ja, aber das stört, das kennen die natürlich auch. Jetzt Modelle, die schon viel fotografiert werden, die schalten dann auch oft direkt dann um und wissen, okay, jetzt geht's los und sagen dann nichts mehr oder so. Ne? Das, Und wenn jemand redet, ist natürlich auch immer schwer zu fotografieren. Also so im Redefluss den Moment abzupassen, dass jemand da einen schönen Gesichtsausdruck hat, wenn er gerade nur eine kurze Pause macht. Dann, hast du auch schon gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht allzu einfach ist, wenn jemand halt wirklich redet.
Ja, klar.
Ist genauso, als wenn du eine Hochzeit fotografierst und willst das Brautpaar beim Essen fotografieren. Das macht keinen großen Sinn und will eigentlich auch keiner haben. Die Bilder braucht man eigentlich nicht.
Ja, gut. Klar, ja.
Was macht denn dein eBay-Kleinanzeigenverkauf passend zu deinem Porträt-Workshop?
Nicht viel, ehrlich gesagt. Ich habe es mir besser vorgestellt, dass es besser läuft. 2 Anfragen hatte ich jetzt. Eine wollte noch ein bisschen warten, beziehungsweise die hat gesagt, sie würde sofort alles nehmen, hat aber gerade nicht das Geld und ob ich ihr ein bisschen Zeit geben könnte. Und da habe ich halt gesagt, ja klar, aber wenn halt jemand anderes kommt, dann sage ich hier nochmal Bescheid und ja. Aber bis jetzt, dann hat noch jemand anderes geboten, der hat viel zu wenig geboten, da habe ich dann auch gesagt, ja, tut mir leid, zu dem Preis kann ich das einfach nicht machen. Ja, und dann hat er sich auch nicht mehr gemeldet. Also, ja, könnte besser sein.
Ich dachte, hätte ja jetzt gepasst, wenn du jetzt schon den Workshop gemacht hast und weiß jetzt vielleicht noch konkreter, was du dir jetzt anschaffen willst. Na, bist du jetzt immer noch bei Fuji?
Ja, also ich habe mich mit einem unterhalten, einem Teilnehmer gestern, der auch Street zum Beispiel macht. Und der hat gesagt, ja, also der hat auch eine Fuji, also Fuji und Nikon. Und der nimmt halt die Fuji am liebsten mit raus auf die Straße oder wenn er halt draußen was macht, weil die einfach so klein und so kompakt ist. Erstens, dass er die mal schnell wegpacken kann oder mal schnell rausholen kann. Also es ist kein Riesen-Act, dann ja, da irgendwie so rumzubasteln, weil ich meine, du kennst ja mein Equipment, das Sigma 50 bis 100, das ich hauptsächlich für Porträts nehme, mit der GH5 zusammen, ist halt auch einfach riesig, schwer und natürlich kann ich damit nicht durch die Straßen laufen und irgendwie Fotos machen. Ja. Und ja, also ich will nach wie vor zu Fuji, eben wegen dem kleinen, kompakten, aber auch zum Beispiel so Sachen wie die Film-Simulations, die da integriert sind, die eben, ja, also ich erhoffe mir mal so ein bisschen einfach nochmal den ganzen Post-Druck rauszunehmen, weil ich sitze schon bei der GH5 immer, also eigentlich an jedem Bild, das mir irgendwie gefällt, immer nochmal mindestens eine halbe Stunde am Post, um da noch was zu tweaken und hier noch was. Ich würde gerne einfach, ja, einfach rausgehen, Fotos machen und die Fotos dann aber auch, also schon so nach dem Motto wie beim Film ja auch, wo die versuchen, möglichst alles wirklich in der Kamera festzuhalten, dass im Post so wenig wie möglich gemacht werden muss. Und das will ich jetzt, also da will ich mich mal, ja, so ein bisschen dran trauen. Ja, das kann ich mir ganz cool vorstellen mit den Film-Simulationen, genau. Ja, und ich finde ich finde den Style einfach von der Fuji, finde ich mega. Und das hat mich von vornherein irgendwie gecatcht. So dieses bisschen Retro mit viel Drehding und auch so, ja, dieses ganze Einstellen. Die haben ja voll viel Customization-Optionen. Übrigens, gestern war einer dabei mit einer Sony A7C. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Und wir haben einfach nicht herausgefunden, wie du da den Autofokus auf Augenautofokus einstellst. Also das hat ja irgendwie, also ich kenne mich mit der Menüführung von Sony gar nicht aus, aber wir haben das eigentlich unter den Fokus-Modi vermutet. Und da war es aber irgendwie nicht drin. Ich weiß nicht, ob der das automatisch macht oder.
Ich kenne das Menü jetzt nicht von der Kamera, das ist ja so eine abgespeckte A7 III.
Ja.
Die A7C ist ja einfach, ich glaube, die hat gar kein, hat die noch einen Sucher?
Ja, hat die, so einen kleinen an der Seite.
Ja. Ich glaube, das Menü kenne ich jetzt nicht, aber ich hätte jetzt auch gesagt, ich lege mir das immer direkt ins FN-Menü, in so ein schnellen Menü, da ist so eine Taste, da habe ich alles drauf, zum Beispiel auch dann auch einen Autofokus, sogar noch dann linkes Auge, rechtes Auge, kann ich dann sagen. Das lege ich mal immer direkt auf die FN-Taste und danach gehe ich auch nie mehr in das große Menü. Ich habe alles, ich habe immer so mein Menü, nennt sich das. Da habe ich so 2-3 Reiter, wo alle Positionen drin sind, die ich in dem Menü habe. Und jetzt bei der neuen Kamera, als ich die A7 IV mir gekauft habe, da ist wieder ein bisschen was Neues dazugekommen. Da gucke ich dann, brauche ich die zwei, da waren jetzt zwei neue Sachen im Menü, dann habe ich mir überlegt, brauche ich das in irgendeiner Art und Weise? Und wenn ja, nehme ich es halt noch in mein Menü mit auf, ansonsten gucke ich mir eigentlich das normale Menü bei Sony nie an, sondern gehe immer nur über die FN-Taste, die Customization, also die Buttons, die ich mir da irgendwie halt belege und gucke auch, dass die Kameras immer gleich sind, egal welches ich in der Hand habe, dass ich nicht überlegen muss, was ist jetzt an der Hand, da auf C3 heißt zum Beispiel da ein Button bei Sony, dann ist klar, bei mir ist da immer so ein REC 709 Profil drauf, um zwischen den S-Log 3 und REC 709 hin und her zu switchen, um schon mal so einen groben Anhalt zu bekommen, wie sieht das Bild nachher aus. Da muss ich nicht überlegen, wenn ich eine andere Kamera in der Hand habe, wie stelle ich das ein.
Ja, Ja, klar, das macht ja Sinn, ja. Ich kenne das hier bei Panasonic auch mit diesem My Menu. Also da ist es irgendwie, also ähnlich, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Da habe ich mir auch die Sachen eben zurechtgelegt, die ich eigentlich täglich brauche oder wenn ich die Kamera in der Hand habe.
Ich hatte jetzt auf einer Infoseite, ich glaube bei die Preview war das, ich weiß nicht, ob du die kennst, da gucke ich immer so ein bisschen nach Kamera-Gear und Lens. Ist für mich immer noch eine der besten Review-Seiten, wenn es um Kamera-Equipment geht. Ist eine riesen Community. Und da hatten sie, glaube ich, gepostet, dass Fuji wahrscheinlich jetzt Ende Mai ein neues Modell rausbringt. H7 II oder so, genau.
Irgendwie, ja, ja.
Ja, das ist wohl irgendwie eine schnellere und die soll wohl bis 8K, also es soll wohl zwei Varianten geben. Mhm. Eine etwas mit einer etwas höheren Megapixelzahl, ich glaube 40 Megapixel vermuten sie. Und die andere wie bisher 26 Megapixel. Und die mit der geringeren Megapixelzahl, die soll, nee Quatsch, war es die höhere, die soll glaube ich dann 8K sogar haben. Bis 60 Frames, also wenn das stimmt. Ne? Das war jetzt nur so irgendein Teaser oder das war irgendwo, waren die technischen Daten mal aufgepoppt.
Okay.
Ja.
Ja, 8K 60 Frames wäre schon
ordentlich. Ja. Und soll günstiger sein als die GH5.
Echt? GH6
wahrscheinlich jetzt.
Ja, ja genau. Es gibt die GH5 Mark II und die GH6 eben jetzt schon. Wobei ich auch sagen muss, die GH6 hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen.
Ja.
Also das waren halt so meine Tweaks.
Ich habe aber direkt an dich gedacht, ist halt immer die Frage, ist immer, wenn du dir eine Kamera kaufst, ist immer vor dem nächsten Modell. Ne? Man hat nie den passenden Zeitpunkt. Und wenn sie jetzt die Kamera vorstellen, dann kriegst du sie erst im Juli. Da kostet sie noch am meisten. Ne? Das ist immer, man weiß nie, aber wann soll man kaufen.
Aber es ist eine X-Kamera, gell? Also mit dem APS-C.
Genau.
Okay.
Ja, ich denke, Fuji wird nie auf Vollformat gehen. Dafür haben sie jetzt ihr GF-System. Und
genau, ja. Ja, die haben ja immer ihr... Also ich glaube, in einem Statement oder sowas haben sie das auch mal gesagt, dass sie eben den APS-C-Sensor weiter behalten wollen und dann halt eben Medium-Format.
Ja. Ja. Und dann noch ein Objektiv-Line-Up nochmal zu entwickeln für dazwischen. Ich denke, so groß ist Fuji auch nicht. Es ist ja wahrscheinlich doch eher eine Nischenfirma. Ich weiß nicht, wo die stehen so im Kameramarkt, aber wahrscheinlich unter 5% könnte ich mir vorstellen vom Kameramarkt. Und dann so viele Systeme zu fahren, das nee, macht keinen Sinn. Ja.
Ja, das stimmt.
Ja, was steht sonst bei dir an? Jetzt bist du motiviert durch deinen Workshop. Jetzt musst du deine Freundin wahrscheinlich wieder in allen möglichen Posen herhalten, oder? Hast du schon Fensterlicht-Shooting sie macht?
Genau, vor jedem Fenster. Nee, heute haben wir noch nichts gemacht, aber kommt jetzt die Tage. Da wollte ich mal ein bisschen drum experimentieren. Wir haben halt keine Vorhänge. Das ist halt ein Nachteil an unserer Wohnung, weil wir haben halt Rollos, aber die machen wir eigentlich nie zu. Und unsere Wohnung ist so uneinsichtig und ehrlich gesagt ist mir auch egal, also ich brauche keinen Vorhang. Aber jetzt so mit vom Licht her und vom Fotografieren her denke ich mir schon manchmal, ja, vielleicht hänge ich doch mal eine Vorhangstange auf und ein paar Vorhänge.
Ich habe einfach so ganz dünnen Stoff, den gibt es auch, ich glaube, weiß nicht mehr, ob ich mit dem bei Calumet mal bestellt habe. Ich habe den einmal als Rollware und einmal als riesengroße Fläche einfach, kann man theoretisch auch beschneiden, die kannst du einfach mit Klebeband dann in so ein Fenster reinkleben. Einfach, das ist eine Diffuserfolie, die kannst du mit einer Blende, Drittelblende, zwei Drittelblenden und so weiter kaufen. Und die kannst du dann einfach mit Tesa oder mit Kreppband in so ein Fenster einfach reinkleben. Wenn du jetzt auch Gast bist, zum Beispiel im Studio, da kannst du dir halt schön diffuses Licht machen, wenn zum Beispiel jetzt auch mal die Sonne da richtig reinballert. Deswegen habe ich da verschiedene Rollen in verschiedenen Stärken. Oder ich habe das, meistens nutze ich einfach, das ist so eine große, ja, wie groß ist das? 3x4 Meter, würde ich sagen. Das falte ich mir dann einfach zusammen. Ist auch relativ verknittert schon, der Stoff. Aber das siehst du auf dem Foto ja nicht.
Ja, sehr egal, ja.
Ist auch cool zum Filmen. Kannst du natürlich da genauso nutzen.
Ja, da ist natürlich optimal, ja, wenn du so viel Fläche hast, da.
Musst du mal gucken. Die sind auch gar nicht teuer. Ich weiß, bei Thomann, die haben sowas auf Rolle. Da kostet, glaube ich, die Rolle 70 oder 80 Euro. Das ist wie so eine Hintergrundrolle. Die gibt es dann in, glaube ich, 1,10 oder 1,20 und da kannst du dann auch verschiedene Blenden bestellen, wie stark sie halt abschatten.
Okay.
Und dann kannst du halt, das Zeug kannst du ja immer wieder verwenden, da wickelst du es nachher wieder auf die Rolle auf, hast aber ja, erstmal 12 Meter mal 1,10 Meter oder so, da kannst du schon eine ganze Wohnung mit zukleben und dann wickelt man es nachher halt wieder drauf.
Ja, ja, klar, ja. Hast du eigentlich mal mit so Moltonstoff gearbeitet?
In meinem ersten Studio hatte ich Molten als, weil da habe ich auch noch eher so ein bisschen, muss auch sagen, da habe ich noch nicht so viel Ahnung gehabt von Fotografie. Ich wollte es halt auch ganz abdichten, ich wollte es ganz, dass gar kein Licht reinfällt, damit man wirklich nur mit dem Blitz arbeiten kann. Aber so als Abschatter oder so habe ich jetzt noch nie Molten eingesetzt, weil der halt super schwer ist und einfach auch so ein totaler Staubfänger. Ich habe ihn jetzt in unserem Fotostudio in Leipzig als Wärmeisolator zur Fenster, weil da haben wir ja auch 25 Fenster in dem alten Studio, was wir jetzt als Ferienwohnung auch vermieten. Und da habe ich im Schlafzimmer, weil der auch super Geräusche dämmt, das ist so ein ganz dicker Stoff, der ist bestimmt 1 Zentimeter oder 1,5 Zentimeter dick, aus mehreren Lagen. Und der ist halt super gegen Wärme und gegen Geräusche.
Ja, klar, macht da dann Sinn,
Und schluckt natürlich auch super Licht, ne? Wenn du ihn als Abschatter benutzen willst und du hast ein Studio, ein festes, kann man sich da auch irgendwie ein paar Meter auf eine dünne Holzplatte oder so draufspannen, ist dann super, wie ist nochmal der richtige Ausdruck? Das, was ich sagen wollte, darf man nicht mehr sagen. Abschatter, glaube ich, oder...
Okay. Ja, doch. Also ich glaube, es heißt Abschatter im Deutschen.
Heißt es Abschatter, früher hießen sie anders. Das ist einfach Licht schlucken und das macht den natürlich super, weil der durch diese vielfältige Oberfläche einfach das Licht auch noch streut. Also es ist ja anders, als wenn du jetzt einen schwarzen Karton machst. Der reflektiert ja schon immer noch Licht, je nachdem, wie es draufhält. Aber der Moltenstock, das ist wirklich wie ein schwarzes Loch. Alles, was da draufhält, das ist irgendwie weg. Da reflektiert gar nichts mehr. Und gerade in so einem hellen Raum, wie du es eben gesagt hast, wo du dich nicht so wohl gefühlt hast, wenn du da jetzt mal ein oder zwei solche Wände hast, ich habe die jetzt mittlerweile sind die von Manfrotto aufgekauft worden, ich weiß nicht mehr, das sind einfach so Alurahmen, wo ich dann so schwarzes Material reinklipsen kann. Okay, und die kann ich dann mit so einer Klemme ein Stativ festmachen, damit kann man zum Beispiel in so einem hellen Raum das herstellen, was du gerne hättest, dass man da auch mehr Kontrast hat und so weiter, dann nimmt man das Licht halt auf der hellen Seite einfach weg. Erstmal sorgt man dafür, dass kein direktes Licht mehr von der fensterabgewandten Seite aufs Modell fällt. Das schaffst du ja schon damit. Und wenn du dann noch die schwarze Seite nimmst zum Modell hin, sorgst du auch noch dafür, dass weniger Licht reflektiert wird auf das Modell drauf und dann hast du im Prinzip fast denselben Effekt wie in dem abgedunkelten Raum.
Ja. Aber das kannst du doch theoretisch auch auf ein Stativ spannen oder auf so ein Lichtstativ mit einem Boomarm, oder? Also brauchst du da unbedingt, wenn du vielleicht ein paar Gewichte unten dran machst oder sowas, dass es gerade hält, also dann brauchst du gar keine Holzplatte oder einen Rahmen, oder? Also klar, mit Rahmen ist natürlich einfacher, aber ich sage jetzt mal so DIY.
Mein Kopf, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist so ein 90-Grad verdrehter Kopf. Eine Seite von dem Kopf kommt ins Stativ und die andere Seite kommt an den Alurahmen. Und der hält einfach nur den Alurahmen fest, dass es nicht im Raum sich hin und her bewegen kann oder fallen kann. Weil es ist jetzt nicht so stark gespannt, wenn man jetzt, man kann es natürlich auch einfach gegen das Stativ fallen lassen, aber unten stehen die Füße hier immer ein bisschen ab vom Stativ, dann steht es ja per se schon mal ein bisschen schräg. Und dann ist es schöner, wenn du es halt wirklich auch stellen kannst, wie du willst.
Naja,
klar. Das mache ich dann über den Kopf. Aber klar, wenn du dir irgendwas selber bastelst, könntest du dir auch einfach nur einen Rahmen machen oder eine Styroporplatte. Und das habe ich zum Beispiel in meinem alten Studio in Leipzig gehabt. Da hatte ich einfach nur so Styrodur, das ist etwas härter als Styropor. Die hatte ich mir dann auf der einen Seite weiß gestrichen, ganz normal mit Wandfarbe und auf der anderen Seite mit Schwarz. Und die hatte ich dann einfach da im Studio stehen auf so Holz, selbst gebastelten Holzfüßen, die in der Mitte einfach so ein bisschen offen waren. Und da konnte ich die Styroporplatte dann einfach reinstecken.
Ja, das ist natürlich praktisch.
Die konnten aber immer da stehen, ne? Wenn du einen großen Raum hast, wo du viel Lagerfläche hast.
Ja.
Jetzt, die ich jetzt habe, sind halt mobil, die kann ich halt auch mitnehmen zum Kunden. Ja,
also was ich halt da für einen Vorteil sehe vom Stoff jetzt gegenüber einem normalen Studio-Hintergrund, also wenn du jetzt nochmal zum Hintergrund gehst, ich hatte ja immer das Problem, ich hatte ja so eine 250-Rolle, Also 2,50, ich glaube auch 12 Meter waren es, so eine Kartonrolle.
2,70 wahrscheinlich oder 2,75 sind die,
ja,
so ein bisschen, ja.
Irgendwie, also auf jeden Fall sehr, sehr lang. Und die zu transportieren, also ich hatte ja dieses Abi-Shooting und habe die dann einfach in einem kleinen Opel Karl von meiner Freundin einfach von vorne nach hinten durchgesteckt und dann halt festgehalten und den Kofferraum zugebunden. Das war schon abenteuerlich. Also lange Strecken würde ich jetzt damit auch nicht fahren wollen.
Nee.
Und das ist natürlich praktisch, wenn du halt Stoff nimmst, weil den kannst du einfach zusammenfalten und dieses Studio, also Hintergrundsystem, das kannst du ja auch komplett oder relativ klein zusammenbauen eben und dann halt überall mit hinnehmen. Das ist schon ganz praktisch.
Ja. Ja. Nee, wenn du da noch ein bisschen Abstand hast zum Hintergrund, dann ist es auch egal, wenn er ein bisschen knittert. Also Stoff knittert nun mal halt mehr. Das ist ja der Vorteil vom Karton, würde ich sagen. Da kannst du schönere, homogenere Flächen, aber manchmal will man das ja auch, wenn es halt nicht zu scharf ist. Ich mag das nicht, wenn man so einen Hintergrundstoff hat und dann steht das Modell da relativ nah vor dem Hintergrund. Das sieht, finde ich, meistens doof aus. Also, oder man hat, es gibt ja die tollsten Stoffe, es gibt ja Hintergründe, die kosten 400-500 Euro, die so eine Lederoptik haben oder was weiß ich, wie die behandelt werden, um diese Optik zu erreichen. Aber wenn du jetzt einen normalen Stoff dir irgendwie nimmst, einen normalen Molten oder so, dann finde ich es persönlich dann meistens nicht so schön, wenn du das Modell dann so nah, dann würde ich immer gucken, dass ich mindestens 1,5-2 Meter das Modell von dem weg habe, wenn ich jetzt einen neutralen Hintergrund habe.
Ja, wenn es so schwarz ist und so weiter, dann ist ja eh egal.
Ja, dann ist schwarz, dann willst du ja auch nur schwarz haben. Ne?
Genau,
Kann ja auch sein, dass man die Struktur irgendwie mal haben will, aber wenn du so einen Stoff dann öfter transportierst, sieht es halt so aus, wie es aussieht. Ne? Das ist wie Klamotten, die man dann anzieht, wenn man keine Lust hat zu bügeln.
Also alle von mir.
Kann man mögen, genau. Für ein Bewerbungsgespräch würde ich es nicht machen. Hängt halt immer auch extrem vom Motiv ab. Ne?
Ja, klar, logisch.
Aber ich denke mir auch, das ist eigentlich alles so ein bisschen eher so 80er, 90er Jahre, so Hintergrundrollen. Ich meine, ich mache das ja auch ab und zu noch mit dem Karton. Aber das, was du am Anfang auch selber gesagt hast, du hast nochmal gemerkt, wie wenig man eigentlich braucht und wie viel man die Umgebung nutzen kann und auch sollte, um dann abwechslungsreiche Bilder hinzukriegen. Warum soll man da noch mit Rollen arbeiten und Stoffen?
Ja, wenn du die freien Wände hast und wenn du da also mit den Wänden arbeiten kannst, sage ich jetzt mal. Weil wir hatten ja, also da, wo ich mein Studio drin hatte, da waren halt, also erstmal überall Steckdosen, ja, irgendwie relativ ungünstig verteilt zum Fotografieren. Und die Wand war halt weiß und langweilig. Aber es war, der Raum an sich war so klein und hell, dass ich nicht weit genug weggehen konnte mit dem Licht von der Wand, dass auf die Wand kein Licht mehr gefallen ist, sodass ich wirklich einen schwarzen Hintergrund hatte. Also ich konnte zwar im Post dann irgendwie das Modell ausschneiden und den Hintergrund dann wirklich komplett nach schwarz ausbrennen lassen, aber ja, das war halt dann auch wieder ein Step mehr.
Ja. Nee, das ist wahr. Du brauchst halt eine gewisse Raumgröße auch und auch verschiedene
und auch Raumhöhe. Grautöne,
Raumhöhe, genau.
Ja. Genau. Ja.
Gut, ja. Felix, sind wir schon wieder fast bei einer Dreiviertelstunde. Da haben wir unsere halbe Stunde schon wieder überschritten. Überzogen,
wie immer.
Wie immer, wie jedes Mal. Ja, aber war spannend. Spannend zu hören, wie der Workshop war. Ich selbst habe noch nie an einem teilgenommen, deswegen irgendwann muss ich das auch mal machen.
Ja, dann wird es mal Zeit. Also allein schon wegen Connecten ist es einfach cool, neue Leute kennenzulernen und auch mal zu sehen, warum machen die anderen das so und warum mache ich das genauso, wie ich das mache.
Ja.
Ja, in diesem Sinne.
Macht's gut. Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.